Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Tag. Eigentlich hatten sich die NATO-Staaten dazu verpflichtet, keine stehenden Truppen in denjenigen Staaten zu stationieren, die der NATO beitreten sollten. Zum Beispiel in Polen und den Staaten des Baltikums. Das legte die sogenannte NATO-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997 fest. Doch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich aus Sicht des Westens die Geschäftsgrundlage massiv geändert. Deutschland hat deshalb schon vor längerer Zeit zugesagt, dauerhaft eine Brigade nach Litauen zu entsenden. Im kommenden Jahr soll es soweit sein. Heute hat Verteidigungsminister Boris Pistorius ein Vorauskommando verabschiedet. Mehr dazu gleich. Unsere weiteren Themen. Der AfD-Bundesvorstand gibt dem umstrittenen Kandidaten für die Europawahl Peter Bistron vorerst Rückendeckung. Medien berichten, er habe Geld aus dem Umfeld der kremlnahen Internetplattform Voice of Europe angenommen. Bistron bestreitet das. Nicaragua verklagt Deutschland wegen Beteiligung an einem angeblichen Völkermord im Gazastreifen. Beim Projekt Kindergrundsicherung gibt sich Familienministerin Lisa Paus von den Grünen trotz anhaltender Kritik aus der FDP weiter optimistisch. Der Titel des Hintergrunds gleich anschließend: in der PISA-Studie auf Platz 1, warum Singapur so gut abschneidet. Estland, Lettland, Litauen, die baltischen Staaten haben auch aus ihrer geschichtlichen Erfahrung heraus frühzeitig vor den Gefahren, die von Putins Russland ausgehen, hingewiesen. Hier ist die Sorge groß, nach der Ukraine zum nächsten Ziel des russischen Machthabers zu werden. Die Regierung Litauens nimmt deshalb mit Erleichterung zur Kenntnis, dass Deutschland seine Zusage in die Tat umsetzt, eine Brigade mit fast 5000 Männern und Frauen dauerhaft in dem Land zu stationieren. Verteidigungsminister Pistorius verabschiedete heute ein Vorauskommando. Für die Bundeswehr ist es allerdings ein Schritt, der Lücken reißt. Mehr dazu von Markus Pindor.
Bundesverteidigungsminister Pistorius war persönlich erschienen, um 21 Bundeswehrsoldaten zu verabschieden. Das Vorkommando soll die Stationierung einer Heeresbrigade in Litauen vorbereiten. Es sei Neuland, das die Soldaten betreten, so Pistorius.
Das ist ein wichtiger Tag für die Bundeswehr. Das erste Mal, dass wir dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands beginnen zu stationieren. Und damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO und für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses. Wir, das kann ich Ihnen versichern, werden alles tun, die Brigade von Anfang an so auszustatten, wie sie ausgestattet sein muss.
Für 2027 hat Deutschland eine voll ausgerüstete Brigade mit 4.800 Soldaten und 200 Zivilbeschäftigten zugesagt. Ihr Auftrag: Abschreckung eines russischen Überfalls auf das Baltikum. Als Reaktion auf die zunehmende Bedrohung durch Russland verlegten die NATO-Verbündeten bereits 2017 im Rahmen einer sogenannten verstärkten Vorne-Präsenz sogenannte Battle Groups, also Kampfverbände, in die osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten. Die Battlegroup in Litauen wird von Deutschland geführt. Im Wechsel beteiligen sich auch andere NATO-Nationen wie Norwegen, die Niederlande und Belgien an dem Einsatz. Neben Deutschland in Litauen engagieren sich Großbritannien in Estland, Kanada in Lettland und die USA in Polen als Rahmen- und Leitnationen. Die Litauen-Brigade habe eine sehr hohe Priorität, so der Inspekteur des Heeres Mais. Das habe aber auch einen Preis. Man werde alles dafür tun, dass die Brigade von Anfang an komplett ausgerüstet sei.
In der Zwischenzeit, ich rechne mit 3 bis 5 Jahren, werden wir das notwendige Material und das notwendige Personal aus den Strukturen des Heeres und der Bundeswehr quasi ausschwitzen müssen, um es nach Litauen zu schicken. Das heißt also, die Delle, durch die wir gehen, ist etwas tiefer geworden, zieht sich etwas länger. Aber ich bin sehr optimistisch und die entsprechenden Zusagen sind erteilt, dass wir diese Lücken dann auf der Zeitachse auch wieder auffüllen.
Der Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss, Bartsch, zeigte sich im Deutschlandfunk skeptisch, ob die Material- und Personalziele realistisch seien.
Ich will auch die Frage stellen, was passiert denn hier mit der Bundeswehr? Zu Recht weist ja die Wehrbeauftragte darauf hin, dass es riesige Lücken geben wird. Und ich teile eines von ihr wiederum nicht, dass es genügend Freiwillige geben wird. 5000 Stellen sollen gefüllt werden und ich höre aus der Bundeswehr, dass aktuell dafür gar nicht genug Freiwillige da sind.
Das Vorkommando soll im Oktober auf 150 Soldaten anwachsen. Vieles ist noch zu tun. Kasernen und Wohnungen für mitziehende Angehörige müssen noch gebaut werden. werden, ebenso wie zwei Schulen und Kindertagesstätten. Noch nicht geklärt ist, wie die Gesundheitsfürsorge geregelt wird. Der litauische Verteidigungsminister Kasčiūnas erklärte, dass die Schaffung der Voraussetzungen für die Stationierung der deutschen Brigade Litauen in den kommenden Jahren rund 800 Millionen Euro kosten wird.
Er ist auf Platz 2 der AfD-Wahlliste für die Europawahl, der außenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Peter Bistron. Medienberichte aus Tschechien legen nahe, dass Bistron Geld aus dem Umfeld der inzwischen geschlossenen kremlnahen Propagandaplattform Voice of Europe angenommen hat. Bistron selbst bestreitet das, ebenso übrigens wie Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD bei der EU-Wahl. Der Bundesvorstand der Partei hat Bistron jetzt Rückendeckung gegeben, vorerst zumindest. Nadine Lindner berichtet.
Es ist eine knappe schriftliche Erklärung, die Diskussion rund um Peter Bistron möglichst schnell beenden soll. Zum jetzigen Zeitpunkt muss der Bundesvorstand von der Unschuld Herrn Bistrons ausgehen, heißt es wörtlich darin. Bistron war am Morgen in den AfD-Bundesvorstand einbestellt worden, um zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung zu beziehen. Die tschechische Zeitung Deník N hatte unter Berufung auf Prager Regierungs- und Geheimdienstkreise berichtet, dass es Tonaufnahmen davon gebe, wie Bistron Geld aus dem russlandnahen Medienunternehmen Voice of Europe bekommen haben soll. Bistron habe den Vorwürfen vehement widersprochen und werde die schriftlich bestätigen, so die Erklärung der Parteispitze weiter. Vergangene Woche hatte Bistron erklärt, er habe von keinem Mitarbeiter oder irgendeinem Russen Geld bekommen. Heute sagte er laut Teilnehmer der Vorstandssitzung, dass er von niemandem Geld angenommen habe. Nur rund 20 Minuten dauerte seine Befragung in der Videoschalte. Der Rest der gut zweistündigen Sitzung sei Parteiroutine gewesen, so Vorstandsmitglieder. Eine Pressekonferenz gab es im Anschluss an die Vorstandssitzung nicht. Eine Interviewanfrage des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios ließ das Büro von Bistron bislang unbeantwortet. Dem Spiegel gegenüber sagte er, dass er nichts anderes erwartet habe, als dass sich der Vorstand hinter ihn stelle. Das Gremium habe sich zudem seiner Forderung auf Herausgabe mutmaßlicher tschechischer Geheimdienstmitschnitte angeschlossen. Bistron will zudem Akteneinsicht bei der Generalstaatsanwaltschaft München beantragen, die ein Vorermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Bereits gestern und damit vor Bistrons Befragung hatte sich der Parteivorsitzende Tino Chrupalla hinter Bistron gestellt.
Hier steht dann, wie gesagt, Aussage gegen Aussage. Herr Bistron hat sich klar davon distanziert, Geld empfangen zu haben oder entgegengenommen zu haben. Und von daher traue ich und vertraue ich dort erstmal auf die Aussage von Peter Bistron.
So Chrupalla gestern im ARD-Bericht aus Berlin. Ein Auftrittsverbot, wie es EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah gefordert hatte, ist damit vom Tisch.
Ich sehe aktuell keine Grundlage, ihm von irgendwelchen Wahlkampfauftritten abzuraten.
Die politische Debatte geht unterdessen weiter. Wie aus Kreisen der Ampelkoalition zu hören war, wird der Fall Bistron am Mittwoch das parlamentarische Kontrollgremium und den Innenausschuss des Bundestags beschäftigen. Auch eine Aktuelle Stunde könnte noch kurzfristig auf der Tagesordnung des Parlaments landen. Kritik an der AfD kam von den anderen Parteien. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warf der AfD fehlenden Aufklärungswillen vor. Krah und Bistron sollten eidesstattliche Erklärungen abgeben, dass sie kein Geld erhalten hätten. CSU-Generalsekretär Martin Huber warnte davor, dass die AfD Deutschland von der westlichen Wertegemeinschaft wegführen wolle. Für Grünen-Chefin Ricarda Lang ist die AfD der verlängerte Arm des Kremls in Deutschland und damit auch ein zunehmendes Risiko für die nationale Sicherheit.
Dass autoritäre Staaten wie Russland versuchen, mit Einflussnahme und Desinformation unsere Demokratie zu schaden und zu destabilisieren, ist schon lange bekannt. In letzter Zeit sehen wir aber zunehmend, dass auch die AfD Teil dieser Angriffe ist und sich immer wieder bereitwillig in den Dienst von Putin stellt.
Lang bezog sich damit nicht nur auf Bistron, sondern auf einen Gesamteindruck. Erst im März waren AfD-Landtagsabgeordnete zur Wahlbeobachtung nach Russland gefahren und hatten sich im Anschluss positiv über die Organisation der Präsidentschaftswahl von Putin geäußert. Unabhängige Beobachter der OSZE waren indes nicht zugelassen.
Stehen die Verhandlungen zur Vereinbarung einer erneuten Waffenruhe und zur Freilassung der israelischen Geiseln kurz vor dem Abschluss? Die Vermittler aus Ägypten hatten am Wochenende den Eindruck erweckt. Allerdings scheint sich die Hoffnung zunächst zerschlagen zu haben. Die Unterhändler der Terrororganisation Hamas verließen erneut den Verhandlungsort Kairo. Und Israels Verteidigungsminister Gallant deutet jetzt eine neue Marschrichtung an. Clemens Fernkotte berichtet.
Es sei der richtige Moment für die Geiselfreilassung. Israel sei in der Lage, Zitat, schwierige Entscheidungen zu treffen und bereit, einen Preis zu zahlen, um die Geiseln zurückzubringen. Dies erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant vor neuen Rekruten. Israelische Medien berichten übereinstimmend, dass innerhalb der kommenden 48 Stunden die Verhandlungsdelegationen erneut zusammenkommen würden. Gallant sagte mit Blick auf den Truppenrückzug aus dem Süden des Gazastreifens: Wir bereiten uns auf das weitere Vorgehen vor. Wir haben Truppen abgezogen und trainieren jetzt für spätere Kampfhandlungen. Wir werden auch Rafah erreichen. Parallel dazu ist es unsere höchste Pflicht, unsere Geiseln nach Hause zurückzubringen. Es wird schwere Entscheidungen geben und wir werden bereit sein, einen Preis zu zahlen, um die Geiseln zurückzubringen. Danach werden wir die Kampfhandlungen wieder aufnehmen und alles Notwendige tun. Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete am Nachmittag, Israel bereite sich darauf vor, Rafah innerhalb einer Woche zu evakuieren. Dies könnte mehrere Monate dauern, da die rund 1,5 Millionen vertriebenen Palästinenser in Rafah Schutz vor den ständigen Angriffen gesucht hätten. Zahlreiche Einwohner der Großstadt Khan Yunis kehrten nach dem Abzug der israelischen Bodentruppen von Rafah zurück in ihre Heimatstadt. Ihnen bot sich ein Bild der Zerstörung. Auf dem Dach eines Hauses stehend schilderte der palästinensische Journalist Hani Al-Asha heute Nachmittag den Anblick von einem der Hauptstraßen auf Khan Yunis so. Das Lager, das Gebiet, wurde nach einer israelischen Militäroperation, die 4 Monate andauerte, völlig zerstört. Die israelischen Fahrzeuge wurden abgezogen und Sie sehen auch die Mechanismen, die an diesen Orten die Zerstörung der Häuser durchführten. Sie sehen auch von diesem hohen Platz aus das Ausmaß der großen Zerstörung in dieser Hauptstraße hier, auch bekannt als die Al-Bahr-Straße im Bereich des Lagers Khan Yunis. Hier war ein zentraler Markt, bekannt als der Dara-Markt, und diese Straße, die zum Projektgebiet von Khan Yunis führt, ist völlig zerstört. Die Kreuzung von Al-Dara und dieser Straße führt in den Osten von Khan Yunis. Unterdessen teilten die israelischen Streitkräfte mit, dass sie gestern rund 320 Lkw mit internationalen Hilfslieferungen über den Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen abgefertigt hätten. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen betrachten diese Anzahl unverändert als viel zu gering, um die drohende Hungersnot vor allem im Norden des Gazastreifens eindämmen zu können. Der israelische Fernsehsender Kanal 12 berichtete unterdessen unter Hinweis auf Militärkreise, es sei eine der zentralen Wasserleitungen wieder geöffnet worden, die den Küstenstreifen zuvor mitversorgt hatte. Nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober hatte Verteidigungsminister Gallant erklärt, Israel werde dem Gazastreifen Strom, Wasser, Treibstoff und andere Versorgungsgüter abstellen.
Die Bundesrepublik, die beliefert Israel hier mit Waffen, seit Jahrzehnten ist das so. Nun aber steht der Vorwurf im Raum, dass sich Deutschland damit angeblich direkt oder indirekt an einem Völkermord beteilige, einem Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen nämlich. Dieser Meinung jedenfalls ist die Regierung in Nicaragua und hat Deutschland deshalb vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt. Berlin weist die Anschuldigungen strikt zurück. Mehr dazu von Jakob Meyer.
Nicaraguas Prozessvertreter haben Deutschland bei der Anhörung in Den Haag aufgefordert, die Militärhilfe für Israel sofort zu stoppen und Zahlungen an das UN-Palästinenser-Hilfswerk wieder aufzunehmen. Nicaragua wirft der Bundesregierung vor, durch Unterstützung für Israel Beihilfe zum Völkermord an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu leisten. Nicaraguas Botschafter in den Niederlanden, Carlos José Aguello Gómez, vor Gericht: Deutschland muss sich darüber im Klaren sein, dass militärische Ausrüstung und Kriegswaffen von Israel bei diesen Angriffen eingesetzt werden. Tatsache ist, dass die Sicherstellung von Nachschub und der Ersatz für Rüstungsgüter für Israels weitere Angriffe auf Gaza von entscheidender Bedeutung ist. Israel hat nach Ansicht Nicaraguas mit seiner Militäroffensive als Reaktion auf den Hamas-Überfall vom 7. Oktober die Grenze zwischen legitimer Selbstverteidigung und Völkermord überschritten. Botschafter Gomez hält Deutschland vor, diese Unterscheidung nicht zu treffen.
Surprisingly, Germany seems not to be able to differentiate between self-defense and genocide.
Überraschenderweise scheint Deutschland nicht zwischen Selbstverteidigung und Völkermord unterscheiden zu können, so Gomez in der Anhörung. Er nannte es zwar verständlich, dass die Bundesregierung wegen der Verbrechen des Holocaust eine besondere Verantwortung gegenüber Israel wahrnehme, aber dabei dürfe Berlin nicht das jüdische Volk mit der israelischen Regierung verwechseln. Im Gazakrieg hat Deutschland Nicaraguas Argumentation zufolge die Pflicht, die Unterstützung für Israel einzustellen. Das ergebe sich aus einem Urteil des Gerichts vom 26. 27. Januar. Das hat in einem Eilverfahren nach einer Klage Südafrikas die Gefahr eines Genozids im Gazastreifen bejaht. Obwohl Berlin spätestens seit diesem Zeitpunkt um die Risiken wisse, liefert es weiter Rüstungsgüter an Israel. Damit nimmt die Bundesregierung nach den Worten des französischen Völkerrechters Alain Pellet in Kauf, einen Völkermord zu begünstigen. Kein Staat, weder Israel noch Deutschland, kann sich unter dem Vorwand, er könne sich verteidigen oder dem Opfer eines Angriffs bei der Verteidigung helfen, von den Grundregeln des Völkerrechts befreien. Nicaragua will Deutschland außerdem gerichtlich zwingen, seine Zahlungen an das UN-Palästinenser-Hilfswerk wieder aufzunehmen. Deutschland ist nach den USA weltweit der zweitgrößte Geber. Es hat wie andere Staaten die Leistungen eingefroren, weil Mitarbeiter des Hilfswerks die Hamas unterstützt haben sollen. Dadurch werde lebenswichtige Hilfe für die Palästinenser gefährdet, erklärte der ebenfalls Nicaragua vertretende deutsche Anwalt Daniel Müller. Es ist tatsächlich eine erbärmliche Ausrede für die palästinensischen Kinder, Frauen, Männer und Mädchen, einerseits humanitäre Hilfe zu leisten, auch durch Luftabwürfe, und andererseits die Waffen und die militärische Ausrüstung bereitzustellen, die benutzt werden, um sie zu töten und zu vernichten. Die deutsche Seite weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie hat morgen Vormittag 2 Stunden Zeit für ihr Plädoyer. Die Beauftragte für Völkerrecht im Auswärtigen Amt, Tanja von Uslar-Gleichen, nannte Nicaraguas Darstellung eklatant einseitig.
Wir weisen die nicaraguanischen Vorwürfe umfassend zurück. Deutschland verletzt weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht, weder direkt noch indirekt.
Wann die 16 Richterinnen und Richter in Den Haag ihre Entscheidung verkünden, ist offen.
Mit der Mission Aspides und mehreren Kriegsschiffen versucht die EU derzeit, Angriffe der Houthi-Rebellen im Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer abzuwehren. Es ist ein defensiv ausgerichteter und dennoch gefährlicher Einsatz, an dem auch die deutsche Marine mit der Fregatte Hessen beteiligt ist. Nach knapp 2 Monaten zog EU-Außenbeauftragter Josep Borrell heute eine erste Zwischenbilanz und zeigte sich zufrieden. Klaus Remme.
Wir mussten handeln, begründete Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, noch einmal den Militäreinsatz im Roten Meer und darüber hinaus. Der Containerverkehr durch den Suezkanal habe sich durch die Angriffe jemenitischer Houthis halbiert. Der Umweg über Kap Horn verlängere den Transportweg um 10 bis 14 Tage und verursache doppelt so hohe Kosten. Keine 2 Monate nach dem Start der Mission am 19. Februar zog Borrell eine positive Zwischenbilanz.
This mission is a clear evidence of our will to defend the European Union interest. It's a concrete example of the European Union acting as a maritime security provider.
Die Mission ist ein klarer Beweis für den Willen der EU, ihre Interessen zu verteidigen und die maritime Sicherheit zu stärken, so Borrell. Der verantwortliche Kommandeur, Admiral Griparis, verwies auf die Herausforderung. Das gesamte Einsatzgebiet sei doppelt so groß wie die Landmasse aller 27 EU-Staaten zusammen. Selbst die Hochrisikozone im südlichen Roten Meer zu durchkreuzen, dauere 2 Tage. Auch Griparis zeigte sich zufrieden.
Aspides is proud to say that so far all protected vessels have been successfully safeguarded throughout these attacks and that all ships that requested protection have been escorted.
Alle Schiffe, die Begleitschutz angefordert haben, sind erfolgreich geschützt worden. Darauf sind wir stolz, so der Admiral. Zurzeit sind 4 Schiffe aus EU-Mitgliedsländern an der Mission beteiligt, darunter die deutsche Fregatte Hessen. 19 Mitgliedsländer steuern Ressourcen bei. Seit Ende Februar habe man 68 zivile Schiffe begleitet. In dieser Zeit wurden 9 unbemannte Drohnen, 1 unbemanntes Wasserfahrzeug und 4 ballistische Raketen abgeschossen. Anders als beim US-geführten Einsatz Prosperity Guardian im Roten Meer ist Aspides einem defensiven Mandat verpflichtet. Einsätze gegen Houthi-Stellungen an Land sind ausgeschlossen. Admiral Griparis.
If you see it on the military perspective, what we are doing is the worst case, let's say. It's the more difficult part. We have to wait all the time.
Militärisch gesehen sind wir im Nachteil. Wir müssen warten, bis auf uns geschossen wird, so der Kommandeur. Die Mission Aspides ist zunächst auf 1 Jahr ausgelegt. Aus dem EU-Haushalt wird der Einsatz mit 8 Millionen Euro finanziert. Weitere Kosten werden von den Mitgliedsländern getragen.
Viele Kinder und Jugendliche, die in Familien mit wenig Geld leben, erhalten nicht die Unterstützung, auf die sie eigentlich einen Anspruch hätten. Das will Familienministerin Lisa Paus mit der sogenannten Kindergrundsicherung ändern. Doch an ihrem Gesetzentwurf entzündet sich Kritik, vor allem an dem Vorhaben, eine neue Behörde mit rund 5000 Stellen dafür einzurichten. Die FDP fordert einen gänzlich neuen Gesetzentwurf. Das Projekt droht also zur erneuten Reißprobe zu werden. Gudula Geuter.
Es ist ein Reizwort, an dem sich die neuerliche Debatte um die Kindergrundsicherung entzündet. 5000, das ist die Zahl der Stellen, die die Bundesagentur für Arbeit schon vor Monaten schätzweise für die Umsetzung in den neuen Familienservice-Stellen in den Raum gestellt hat. Seit vergangener Woche hat die FDP-Fraktion im Bundestag diese Zahl aufgenommen. Von einem Bürokratiemonster spricht unter anderem ihr Generalsekretär Bijan Djirzaray. Bisher sind die Familienkassen bei der Bundesagentur zuständig, aber so rechtfertigt die grüne Co-Chefin Ricarda Lang am Sonntagabend in der ARD den neuen Ansatz. Die neuen Stellen hätten eben auch mehr zu tun.
Es ist ja so, dass das Ziel der Kindergrundsicherung ist, mehr Kinder aus der Armut zu holen, also auch mehr Kinder zu erreichen. Und mehr Familien, die ein Recht auf eine Leistung haben, diesen Anspruch geltend machen, dann braucht es Strukturen, die das auffangen können.
Konkreter bemüht sich ihre Parteifreundin Lisa Paus, die Mehrarbeit durch das neue Konzept zu begründen. Im ZDF sagt die Bundesfamilienministerin:
Über das Kindergeld hinaus bündeln wir eben den Kinderregelsatz, den Kinderzuschlag und das Kindergeld. Und es ist so, dass wir dann den Kinderzusatzbetrag haben. Eine Leistung gebündelt und die wird eben zukünftig auch von der Familienkasse dann ausgereicht. Und diese Familienkasse wird sich proaktiv an die Familien wenden, nämlich wenn sie den Eindruck haben, dass das Einkommen zu gering ist.
Allerdings führt sie aus, was sie schon kurz zuvor angedeutet hatte, bei der neuralgischen Zahl 5000 wird es wohl nicht bleiben.
Das ist wahrscheinlich nicht die Zahl, sondern wir gehen ja schon davon aus, dass wir doch auch noch Synergieeffekte heben können. Wir gehen davon aus, dass es auch noch Digitalisierungseffekte gibt. Und natürlich wird es auch Änderungen im parlamentarischen Verfahren geben.
Es wird keine 5000 neuen Stellen geben. Und so gibt es auch keinen Grund, dass die Debatte sich weiter an diese Zahl aufhängt.
Bekräftigt ihre Parteichefin. Allerdings geht es der FDP ohnehin nicht nur um die Zahl der Stellen, sondern um das Konstrukt.
Ich kann kein Konzept erkennen, bei dem auch nur ein Kind in Deutschland davon profitiert, sondern ich sehe ein Konzept nur mit mehr Verwaltung, eine große Behörde und mit sehr viel Bürokratie. Das Ziel, Kinder aus der Armut zu holen, ist aus dem jetzigen Konzept nicht erkennbar.
So Bijan Djirzaray im ARD-Bericht aus Berlin. Irritierend nennt solche Kritik Ricarda Lang, denn den Entwurf, den der FDP-Generalsekretär da kritisiert, hatte FDP-Chef Christian Lindner zuvor mit beschlossen und mit vorgestellt. Gemeinsam mit Lisa Paus und Hubertus Heil.
Wer es verändern will, der kann und sollte das in den parlamentarischen Verhandlungen einbringen. Wer jetzt einen neuen Gesetzesentwurf fordert, da kommt doch der Eindruck auf, dass es eher darum geht, die Kindergrundsicherung zu blockieren.
Die SPD unterstützt an sich das Konzept. Ein Lob ist das Urteil von Sönke Rix trotzdem nicht.
Also es ist am Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Kindergrundsicherung noch viel dran zu arbeiten. Wir haben im parlamentarischen Verfahren noch viel zu tun. Aber in Teilen haben wir schon gute Ansätze und wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können.
Kommt sie also, die Kindergrundsicherung?
Die Kindergrundsicherung kommt, weil sie ist notwendig.
Ja, davon gehe ich aus, wenn jetzt alle auf das Wohl der Kinder und Familien fokussieren.
So, die Ministerin und die Grünen-Chefin, wenn auch später als einmal geplant.
Es wird jetzt die Verhandlungen auch zeigen, dass zwischen Inkrafttreten und der ersten Auszahlung womöglich wir über Stufenmodelle reden müssen.
Sagt Familienstaatssekretärin Ekin Deligöz. Dass die Einführung zum Januar 2025 nicht klappt, zeichnet sich schon länger ab. Ein Jahr, sagt die Bundesagentur, braucht sie ab Verabschiedung des Gesetzes.
Eigentlich stellt Innenministerin Nancy Faeser erst morgen offiziell die neue Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. Doch die Welt am Sonntag hat am Wochenende die Zahlen bereits vorab veröffentlicht. Demnach hat die Zahl der Straftaten um 5,5% auf fast 6 Millionen zugenommen. Die Union dringt auf Konsequenzen. Katharina Hamberger.
Besonders zugenommen hat die sogenannte Gewaltkriminalität, nämlich um fast 9% auf rund 214.000 Fälle. So viele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Besonders die Zahl der Raubdelikte ist laut dem Zeitungsbericht nach oben gegangen und legt um 17,4% zu. Ebenfalls angestiegen die Zahl der Messerangriffe um fast 10% und die der gefährlichen und schweren Körperverletzung um rund 7%. Im Vergleich gering zugenommen hat die Zahl bei Mord, Totschlag oder Tötung auf Verlangen und bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Hier sind es jeweils etwas mehr als 2% mehr Taten. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens verweist im ZDF auch auf andere Bereiche, in denen es einen Anstieg der Straftaten gab.
Bei häuslicher Gewalt und leider auch in der Kinder- und Jugendkriminalität.
so Sozialdemokratin Behrens. Zugenommen hat im Vergleich zu den Jahren mit Corona-Beschränkungen, in denen Menschen viel zu Hause waren und ungehindertes Reisen für potenzielle Täter nicht immer möglich war, die Zahl der Diebstähle. Vor allem der Einbrüche in Wohnungen und Häuser. Schaut man auf die Zahl der Tatverdächtigen, denn nur diese erfasst die PKS, nicht die der verurteilten Täter, so ist diese im Vergleich zu 2022 um 7,3% höher. In absoluten Zahlen heißt das insgesamt rund 2,2 Millionen. Erfasst wird hier auch, wie viele davon keinen deutschen Pass haben. Hier ist die Zahl um 17,8% auf 923.000 angestiegen. Einen Teil davon machen Straftaten aus, die nur Ausländer begehen können, wie zum Beispiel die unerlaubte Einreise. Bei den Tatverdächtigen ohne deutschen Pass handelt es sich zum einen um Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, unter anderem auch Asylbewerber, aber auch sogenannte Reisende. Nimmt man nur die Gewaltdelikte in den Blick, so ist hier die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass um 14,5% angestiegen. Ein detailliertes Bild wird sich dann erst morgen zeigen, wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes die vollständigen PKS-Zahlen vorstellen. Die Union fordert jetzt schon Konsequenzen aus den Zahlen, vor allem in Bezug auf den Anstieg der ausländischen Tatverdächtigen. So sagte der sächsische Innenminister Armin Schuster im Tagesspiegel, die sehr negative Entwicklung zeige, wie angespannt die Integrationsbedingungen hinsichtlich Unterbringung, Sprache und Arbeit seien. Deshalb brauche es dringend eine Migrationsobergrenze für Geflüchtete. Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, fordert eine striktere Migrationspolitik und eine bessere Ausstattung der Polizei. Als Ursachen für den Anstieg der Zahlen sieht er unter anderem, dass Fluchtzuwanderung, so Throm, auch eine Armutszuwanderung sei.
Das hat dann entsprechende Auswirkungen, beispielsweise im Bereich des Diebstahls oder eben auch, dass es entsprechende Gewalterfahrungen im Herkunftsland, etwa in Krisengebieten, gegeben hat und deswegen die Hemmschwelle zur Anwendung von Gewalt auch hier dann in Deutschland geringer ist.
So Christdemokrat Throm im Deutschlandfunk. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamia Kador, spricht von besorgniserregenden und ernstzunehmenden Zahlen und Befunden. Aus ihrer Sicht seien diese aber auch ein Auftrag an die Politik, besonders nach den Ursachen zu forschen.
5 Monate ist er im Amt, der polnische Ministerpräsident Donald Tusk aus dem liberal-pro-europäischen Lager. Er löste die jahrelange Herrschaft der rechtskonservativen PiS-Partei ab. Bei den gestrigen Kommunalwahlen allerdings hatte die PiS erneut die Nase vorn. Martin Aban über ein erstes Warnsignal für Donald Tusk.
Wegen der Wahlruhe wolle er nur im Flüsterton daran erinnern, dass am Sonntag etwas zu Ende gebracht werden müsse, schrieb der polnische Premierminister Donald Tusk am Freitag bei X. Gemeint war, die PiS nach den Parlamentswahlen im Oktober bei den Regionalwahlen am Sonntag endgültig zu besiegen. So ganz gelungen ist das allerdings nicht, wie PiS-Chef Jarosław Kaczynski am Wahlabend erklärt. Wie Mark Twain einmal sagte, die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben. Zumindest nach den Nachwahlbefragungen ist die PiS mit 33,7% aller landesweit abgegebenen Stimmen erneut stärkste Kraft geworden, wenn sie auch nur in 6 von 16 Wojewodschaften, also Ländern, die Mehrheit bekommen hat. Bei den letzten Wahlen 2018 waren es noch 9. Und da insgesamt 49.000 Mandate auf Kommunal- und Landesebene zu besetzen sind, sagt die reine Summe der gewonnenen Stimmen noch nicht viel darüber aus, wer am Ende Koalitionen bilden und tatsächlich regieren kann. Aber Tusks Hoffnung auf eine krachende Niederlage der PiS, so viel ist klar, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen richtet sein Dauerkonkurrent Kaczynski den Blick schon wieder weit nach vorn. Dieses Ergebnis zeigt, heute würden wir in den Parlamentswahlen vielleicht deutlich besser abschneiden, vielleicht könnten wir sogar an die Macht kommen. Wir müssen jetzt vor allem die Europawahlen gewinnen und uns dann auf die Präsidentschaftswahlen vorbereiten und dann kommen die Parlamentswahlen. Donald Tusk ist trotzdem zufrieden. Seine Bürgerkoalition konnte mit 31,9% deutlich zulegen und in 10 der 16 Wojewodschaften stärkste Kraft werden. Ihre Bürgermeisterkandidaten in Warschau und Danzig haben im ersten Wahlgang gewonnen. Andere haben gute Chancen, die Stichwahl am 21. April für sich zu gewinnen. Ich bin heute wirklich sehr stolz auf uns alle. Alle Polinnen und Polen. Der 15. Oktober hat sich im April wiederholt. Tusk interpretiert das Ergebnis als Bestätigung für den Kurs seiner Regierung. Und das, obwohl die Koalitionspartner von der Neuen Linken mit nur 6,8% enttäuscht haben und noch hinter der rechtsextremen Confederatia liegen. Und auch der christlich-konservative Dritte Weg dürfte mit seinen 13,5% nicht zufrieden sein. Auch die geringe Wahlbeteiligung von nur gut 51% sei eine Ansage, so einer der Parteivorsitzenden, Parlamentspräsident Szymon Hołownia. Man kann das nicht anders betrachten als Warnung. Die erste ernste Warnung für unsere Koalition. Genug des Streits, haben uns die Menschen heute gesagt. Die Regierungskoalition war nach anfänglich demonstrativer Einigkeit, im Regionalwahlkampf, aber auch bei konkreten Sachfragen wie der Liberalisierung des Abtreibungsrechts, zuletzt vor allem durch Streit und Missgunst aufgefallen.
Aus Warschau war das Martin Adam. 30 Jahre Völkermord in Ruanda, eines der Themen unseres Podcasts, der Tag seit 17 Uhr online, abrufbar in unserer Audiothek-App. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend.